Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind knapp 2 Wochen vom NFL Draft entfernt, der in der Nacht zum 30. April in Cleveland beginnen wird. Und natürlich haben wir uns als Interception, der Football Talk, auch eine Folge dem Draft gewidmet. Ich bin heute aber nicht alleine. Ich habe mir einen Experten für den NFL Draft dazugeholt. Das ist der Jan Wegwerth. Hallo Jan, grüß dich.
Moin Moin, schön wieder da zu sein. Diesmal mit neuem Host, aber mittlerweile gehört das ja schon so ein bisschen zur Tradition, dass ich einmal pro Jahr bei Interception auftauche.
Genau, gehört mittlerweile schon zur Tradition. Du bist eigentlich sonst immer, glaube ich, mit Sebastian gemeinsam die wichtigsten oder die bekanntesten Prospects durchgegangen jedes Draftjahres. Vielleicht möchtest du dich eigentlich noch mal ganz kurz vorstellen, falls dich jemand noch nicht kennen sollte.
Ja, das können wir ja kurz halten. Also nochmal, moin moin an alle. Ich bin der Jan. Ich bin im Bereich College Football und Draft seit einigen Jahren mehr aktiv, habe einen eigenen Blog, den Triple Option Blog, bin sonst auch in diversen Podcasts zu hören und habe einen anstrengenden Monat halb hinter und halb vor mir, denn der April steht bei mir eigentlich immer vollkommen im Zeichen der Draft. Und es sind noch 2 Wochen, von daher ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich das soweit alles schaffe und dass ich auch den Fragen und Aufgaben von heute gewachsen bin.
Super, ja, dann fange ich, glaube ich, gleich mal mit dem größten Thema an natürlich. Wer natürlich sich die letzten Wochen die Augen nicht vor dem Draft verschlossen hat, da kommt es natürlich auf die Position des Quarterbacks. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ich würde es jetzt als nicht zu klein betrachten, werden die ersten 4 Picks vielleicht sogar alle Quarterback-Picks sein. Jetzt würde ich am Anfang ganz gerne mal wissen, wie denn deine Top-5-List ist, wen du denn auf 1, 2, 3 und 4 und 5 hast.
Ja, ich weiß nicht, soll ich dir jetzt einfach nur die 5 Namen nennen oder soll ich noch ein paar Worte dazu verlieren? Wie hättest du es gern? Weil es ist ja schon eine Klasse, die so ein bisschen ihresgleichen sucht. Also ich habe in den letzten 15 Jahren gab es nicht viele so tiefe und so Quarterback-Klassen, die so tief waren, was die Top-Prospects angeht. Die haben hat jetzt vielleicht nicht so viel am zweiten oder dritten Tag, nicht so viele Developmental Prospects, die man so entwickeln kann, aber wir haben einfach 4 absolute Top-Prospects plus einen weiteren, der dann so ein bisschen dahinter rangiert.
Kurz die Liste vielleicht. Also wenn du mir einfach nur mal die 5 Namen nennst und dann vielleicht, dass wir dann 2, 3 Worte noch austauschen zu einzelnen Quarterbacks von den Top 5.
Gut, das ist kein Problem. Die Nummer 1 ist wenig überraschend wie bei den allermeisten Trevor Lawrence von Clemson. Dann gibt es 2, die ich sehr, sehr nah beisammen habe. Ich habe auf der 2 knapp Zach Wilson von BYU vor, der 3 Justin Fields von Ohio State. Dann kommt eine kleinere Lücke. Das sind jetzt alles, wir reden ja immer noch von Anfang, Mitte der ersten Runde. Also diese Lücken sind dann nicht so groß, was die Platzierung angeht, nachher auf dem gesamten Draftboard. Dann haben wir eine kleine Lücke. Dann ist eben Trey Lance von North Dakota State die Nummer 4. Dann haben wir eine etwas größere Lücke zum 5. Quarterback Mac Jones, der sicherlich, da kann man mittlerweile doch dringend von ausgehen, egal wo er dann gedraftet wird, aber sicherlich auch in der ersten Runde unterkommen wird.
Also davon gehe ich auch ganz fest aus, dass Mac Jones natürlich in der ersten Runde ja gepickt wird. Es gibt ja auch, da sind wir schon beim ersten größeren Thema, natürlich das eine oder andere heiße Gerücht, dass Mac Jones an 3 zu den San Francisco 49ers gehen sollte oder gehen wird. Hast du da eine Meinung dazu? Wie findest du es? Weil im Endeffekt hast du jetzt ja doch andere Kandidaten auf jeden Fall höher. Also Trey Lance und Justin Fields sind auch für mich die besseren Quarterbacks. Besitzt Mac Jones das Upside wirklich so viel mehr wie Jimmy G für die 49ers zu bringen?
Naja, man hat ja schon den Eindruck, dass Shanahan irgendwie doch deutlicher unglücklich war mit den Limitierungen, die ihm eben Jimmy G geboten hat auf der wichtigsten Position. Und diese Gerüchte um Mac Jones reißen ja nicht ab. Am Anfang habe ich die irgendwie für Smokescreens gehalten. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher. Also ich kann mir immer noch sehr gut vorstellen, dass sich Shanahan nach genauerer Evaluation, weil ich meine, er ist ja nun wirklich auch ein Coach, der sehr viel Ahnung von Football hat, also über viel Ahnung, den möchte ich auch ungern kritisieren, dass er sich dann vielleicht doch für einen Quarterback mit höherer Upside entscheidet, was eben bedeuten würde Fields oder Lance. Aber es haben ja nun auch durchaus Beatwriter und auch Reporter im NFL-Umfeld wie Schefter und Co., die haben das ja auch dieses Gerücht mit Jones verbreitet, und die verbreiten sonst nicht einfach irgendwelche Hot Takes. Von daher, ich denke zumindest, dass was dran ist. Ich denke zumindest, dass Mac Jones da in einer engeren Diskussion ist. Ich kann es nicht ganz verstehen. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich denke, dass Shanahans Offense insgesamt ja sehr quarterback-freundlich ist. Und vielleicht, das wäre jetzt so die Interpretation, die ich dahinter setzen würde, will er einen Quarterback haben, der sehr weit ist von dem, was er macht. Der hat natürlich, also Mac Jones hat so ein bisschen Limitierung, der hat jetzt nicht die überragende Armstärke, ist natürlich auch längst nicht so mobil wie die anderen beiden Quarterbacks, die da so in der Diskussion sind. Letztlich auch wie alle vier Quarterbacks, die über ihn gerankt sind. Da hat Mac Jones schon deutlichere Nachteile. Aber es ist ein Quarterback, der halt in einem System, in einer Struktur halt hervorragend funktionieren kann, der eine tolle Genauigkeit in den Bällen hat, ein super Ballplacement bis in die mittleren Reichweiten. Wie gesagt, für das ganz Tiefe, das kann er spielen. Also er kann durchaus auch natürlich mal einen tiefen Pass anbringen. Aber das ist natürlich nicht ganz so sehr seine Stärke, weil ihm so dieser Rocket Arm fehlt, also wirklich dieser Raketenarm, der ihm dann die Bälle ganz tief downfield werfen lassen kann oder lässt. Er ist jemand, der gut durch seine Progressions geht, also quasi die einzelnen Receiver hintereinander abklappern kann, wenn sie dann eben ihre Routen laufen. Er ist sehr, sehr cool in der Pocket, also was das vielleicht sogar der beste Trade, obwohl er jetzt nicht wahnsinnig athletisch ist, dass er eben in der Pocket manövrieren kann, cool bleibt, den Blick halt downfield, also zu den Receivern gerichtet hält und nicht in Panik gerät, selbst wenn da mal ein bisschen Druck kommt. Der ist technisch nicht schlecht, also das ist alles okay, das ist kein schlechter Quarterback, ganz und gar nicht. Der hat natürlich viele Supertalente um sich rum gehabt bei Alabama, gerade was die Receiver angeht, über die wir ja nachher noch ein bisschen reden werden vielleicht. Aber er hat das Spiel auch, also er ist jetzt nicht nur ein Verwalter, er hat diese Offense auch von sich aus besser gemacht. Nur wenn ich einen solchen Monster-Trade initiiere, wie die 49ers das getan haben, und wirklich sage, okay, wir sind was dieser Trade ja aussagt, ist, wir sind eigentlich ein fertiges Team. Wir brauchen einen Quarterback, der uns auf die nächste Stufe hebt. Dann würde ich nicht Mac Jones nehmen. Ich glaube, dass Mac Jones ein guter Quarterback in der NFL werden kann. Der hat die Anlagen dazu. Aber wenn ich diese Talente sehe, die da vorne als Konkurrenz wären, nämlich wahrscheinlich eben Justin Fields und Trey Lance, dann würde ich nicht Jones wählen.
Ja, und das Team, das sich darüber freuen könnte, dass Mac Jones an 3 geht, wäre mit 4 natürlich meine Atlanta Falcons, für die ich ja auch einen Wunschkandidaten habe. Die habe ich Ihnen ja schon mal genannt. Also Justin Fields wäre für mich natürlich aufgrund seines Backgrounds, ich meine, er kommt aus Georgia, hat da auch ein Jahr College Football gespielt, bevor er zu Ohio State transferiert ist. Und Justin Fields, muss man sagen, hat irgendwie ein bisschen ein falsches Narrativ für mich bekommen während des Draftes. Er hat natürlich heuer auch aufgrund, ja, sag ich mal, mancher schlechten Leistungen dann doch die ein oder andere Kritik bekommen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, sind da auch viele Falschmeldungen dabei, wie die fehlende Work Ethic oder auch von einem Analysten von ganz, ganz kurzer Zeit, dass seine Throwing Motion aufgrund seines Baseball-Backgrounds ganz schlecht ist. Du hast Justin Fields an 3. Siehst du das alles gar nicht so kritisch? Also vor allem die Spiele gegen Northwestern werden ja genannt als Kritikpunkt, dass er nicht durch seine Progressions geht oder immer nur den First Read nimmt. Siehst du es ähnlich wie viele Scouts oder sagst du doch, Justin Fields ist ein Top-Spieler?
Ich denke, es ist beides. Justin Fields ist ein Top-Spieler, ein Top-Talent, und diese Narrative, die sind wirklich größtenteils Hanebüchen. Also nach allem, was man hört, wir kennen natürlich Justin Fields alle nicht persönlich und wissen natürlich auch persönlich nicht über seine Work Ethic Bescheid. Aber das sind natürlich Narrative, die auch ein bisschen fragwürdig sind. Die vor allem afroamerikanische Quarterbacks betreffen oft, wenn man sich kurz vor Augen fühlt, dass auch Mac Jones, oder nicht auch, sondern nur Mac Jones, ein kleines Problem mit dem Gesetz hatte, wegen, ich glaube, es war, er ist bis auf ein Auto gefahren. Das wird gerne mal unter den Teppich gekehrt. Das steht nirgendwo bei Mac Jones in seinen sozusagen Draft-Akten, seinen medialen. Ja. Bei Justin Fields kommt sowas dann heraus, was eigentlich überhaupt keine Basis hat. Also es sind einfach irgendwelche Gerüchte, die gestreut werden, die dann ja auch schnell wieder zurückgenommen worden sind. Aber das ist, der Schaden ist ja angerichtet, wenn sowas mal in der Welt ist. Ich glaube, Fields ist einfach einer der, vielleicht der mit dem höchsten Upside neben Trey Lance. Nehmen wir mal Lawrence raus aus diesen ganzen Rechnungen, weil das ein Sonderfall ist. Aber Fields hat halt ist halt einfach ein Pocket-Passer mit großer Fähigkeit zum Dual-Threat. Also er ist ja extrem mobil, ist ein super Läufer, aber trotzdem ist er erstmal Pocket-Passer, vielleicht sogar zu viel, könnte man sich überlegen. Das ist ja ungewöhnlich. Die meisten mobilen Quarterbacks, gerade am College, sind es ja eher zu wenig. Hat einfach auch einen Wahnsinnsarm, kann jeden Wurf, die Deep Balls, also die tiefen Pässe, sind oftmals wirklich wie an der Schnur gezogen. Das sieht ganz großartig aus. Also Clemson-Halbfinale war natürlich einfach absolut spektakulär. Er hat, würde ich sagen, wenn man alle drei Ebenen oder Levels des Feldes berücksichtigt, die beste Genauigkeit der ganzen Klasse. Ich mag seine Mobilität, mag seine Rollouts, nur eben er hat dieses Problem, das ist bei zwei Spielen dann ja etwas deutlicher geworden, beim Spiel gegen Indiana und beim Spiel gegen Northwestern, dass er sehr, sehr wenig Gefühl für Druck hat, für Pressure, die kommt, für Blitzes, die kommen. Nur eine bestimmte Art von Druck, aber da agiert er sehr seltsam, weil da hat das einmal das Problem hat er, dass er den Blitz nicht erkennt, und gerade Delayed Blitzes, also die müssen später kommen. Aus dem Second Level oder sogar von den Safeties, da hat er ein Riesenproblem, das erkennt er einfach nicht. Und er ist in der Pocket deutlich weniger mobil, und da frage ich mich, woran das liegt, als außerhalb. Also das Ausweichen gegenüber Pass-Rushern, das ist da sehr schlecht ausgeprägt. Und darum hat er auch viel, viel mehr Sacks gefressen als alle anderen Quarterbacks, die da oben so gehandelt werden. Das sind Sachen, die muss er natürlich abstellen. Also der braucht einen Moment, aber der hat halt einfach diese unglaublichen Tools in allen anderen Bereichen, dass ich glaube, dass man damit arbeiten kann. Und zwar auch früh arbeiten kann. Also Fields wird sicherlich in den ersten Wochen von verschiedenen Defensive Coordinators sehr viel exotische Looks bekommen, wenn er in der NFL spielt, weil man einfach gesehen hat, okay, der lässt sich von sowas vielleicht so ein bisschen aus dem Plan, aus dem Takt bringen. Aber der hat ansonsten einfach alles da. Also ich sehe dieses Problem, das hat ihn mich auch sozusagen ihn knapp auf 3 graden lassen. Aber das macht ja nicht, also auf 3 heißt jetzt da trotzdem, das ist ein Top-10-Talent. Also das ist ja jetzt, das sind dann nur Nuancen, die da entscheidend sind. Von daher, wir haben einfach großartige Quarterbacks und Justin Fields ist definitiv einer davon.
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich meine, ich habe ihn auch bei Ohio State noch lange verfolgt und die Spiele gern geschaut, und es war einfach sein Arm, vor allem diese tiefen Bälle, die sind halt einfach wirklich wahnsinnig gut von ihm. Und du hast es wirklich toll analysiert mit Justin Fields. Deshalb wäre ich auch ganz froh, wenn er an 4 zu den Atlanta Falcons kommen würde. Ich glaube, das wäre insgesamt da doch eine schöne Geschichte, wie ich schon mal gesagt habe. Und ich glaube, da könnte man wirklich gut was aufbauen. Vielleicht nur ganz kurz noch zu den anderen Quarterbacks. Trevor Lawrence hast du natürlich aus der Diskussion ein bisschen rausgenommen. Gerade eben ist der für dich wirklich so klar komplett oder deutlich besser wie alle anderen 4, die wir jetzt schon mal kurz angerissen haben? Oder sagst du einfach, Trevor Lawrence hat einfach so eine wahnsinnig hohe Base, der kann einfach kaum floppen? Oder wie siehst du das Ganze?
Na, ich glaube, floppen kann jeder Quarterback. Ich glaube, den sicheren Quarterback, den wirklich sicheren Quarterback gibt es nicht. Dazu ist die Position zu komplex, dazu hängt es auch zu viel von Teams ab. Wenn du irgendwie dann im Team landest mit schlechtem Coaching und einer ganz miesen O-Line, da kann auch der beste Quarterback irgendwann scheitern. Also das nicht, aber wenn man sozusagen das relativ sieht zu anderen Quarterbacks, ist er ein extrem sicherer Prospect. Also ich scoute ja jetzt seit ein bisschen länger und für mich ist er in der Tat der kompletteste Prospect seit Andrew Luck, sagen ja viele, aber ich habe Luck halt damals intensiv gescoutet, sehr hoch gehabt. Auch das war damals ein besonderer Quarterback, den man nicht alle Zeit hat. Und Lawrence ist halt auch so einer. Also den Luck habe ich noch ein bisschen höher eingeschätzt. Das zu den Gründen komme ich gleich. Aber Lawrence bringt einfach von seinen physischen Anlagen, von seinem Armtalent, von seiner Technik, von seinem unglaublichen Spielverständnis wirklich alles mit, um Star zu werden. Und das schon eigentlich als True Freshman, als er bei Clemson halt sich nach ein paar Spielen den Starting-Job gesichert hat und die dann eben zur Meisterschaft geführt hat. Das war einer der wenigen Quarterbacks oder überhaupt College-Spieler, wo ich sagen würde, der war im ersten Jahr schon letztlich bereit, in die NFL zu gehen. Der hätte da wahrscheinlich noch einen Moment gebraucht, aber das ist einfach unglaublich gut. Vor allem auch diese ganz wichtigen Momente, die für NFL-Quarterbacks dann entscheidend sind oder für den Sprung in die NFL, nämlich zum Beispiel das Verhalten unter Druck. Das ist bei ihm einfach sehr, sehr gut. Und das sind Sachen, da haben ja oft Colleges, haben dann vielleicht gerade so Star-Colleges wie Clemson, die haben dann größtenteils inferiore Gegner, die dann eben nicht dasselbe Talent aufbieten und da sehen dann vielleicht auch mal Spieler ganz gut aus, die in der NFL dann Probleme kriegen werden. Aber bei Lawrence war das von vorne bis hinten so, der kann einfach mit Druck extrem gut umgehen, der kann sich gut bewegen, der hat einen super Arm, der wirklich alle Würfe machen kann, auch aus unmöglichen Arm-Angles, also Winkeln, das kann er anpassen, kann vom hinteren Fuß werfen und kriegt genug Druck drauf. Und auch was ganz wichtig ist, was die anderen Quarterbacks nicht in der Form haben, meiner Meinung nach, ist, er kann wirklich dieses Routen antizipieren und vorher schon werfen, bevor der Receiver den Cut macht. Das konnte kein Quarterback von diesen hochtalentierten Quarterbacks so gut wie er. Coverage lesen, wie gesagt, er kann in der Pocket sich gut bewegen. Der einzige Punkt, der mir wirklich am wenigsten gefällt, ist in der Tat die Genauigkeit der Bälle. Man hat das oft gelesen bei den tiefen Bällen, aber ich würde das in der Tat auch für die mittleren und kurzen Pässe sehen. Also das Ballplacement könnte ein bisschen besser sein. Es gibt auch kurze Bälle, die so ein bisschen im Rücken sind oder nicht so genau, dass der Receiver einfach mit Schwung durchlaufen kann. Das ist so der für mich der größte Punkt, der gegen ihn spricht, wenn man gegen ihn sprechen jetzt überhaupt benennen kann. Aber das ist einfach technisch ein so weiter Quarterback, vom Mindset ein so weiter Quarterback, von allen, der hat ja alles, der ist extrem athletisch und hat das im College am Anfang gar nicht zeigen müssen. Der hat, das ist extrem selten, dass ein College Quarterback, der laufen kann, nicht am Anfang viel läuft. Aber der hat eigentlich das sozusagen diese zweite Ebene des Laufspiels haben sie bei Clemson eigentlich erst später dann ausgenutzt, weil der einfach im Passen schon so gut war. Und das erlebt man nicht oft.
So, nachdem wir uns jetzt mit den Quarterbacks beschäftigt haben, würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause und kommen danach auf eine weitere sehr spannende Position in der Offense zu sprechen, die auch sicherlich hochgepickt wird. Und das hört ihr gleich nach der Pause bei Interception, der Football Talk.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, da sind wir wieder zurück aus der Pause hier bei Interception, der Football Talk. Und ich habe schon angekündigt, ich möchte gern jetzt über die Wide Receiver Position sprechen. Und Jan, da darfst du mir gerne mal deine drei Top-Favoriten nennen.
Na, ich denke, die Top 3 sind bei den meisten gleich. Also die Top 3 sind in unterschiedlicher Reihenfolge Ja'Marr Chase von LSU und die beiden Alabama-Receiver Devonta Smith und Jalen Waddle. Ich habe in der Tat zwischen Ja'Marr Chase und Devonta Smith habe ich für mich einen Münzwurf. Also das würde dann ein bisschen mehr davon abhängen, für welches Team ich picke. Also ich glaube, das wird auch, glaube ich, in der NFL so sein, dass das nicht so ist, dass Teams, die ganz, ganz deutlich oder nicht alle Teams, die ganz deutlich entscheiden, sondern die einen suchen halt diesen X-Receiver, also diesen Outside-Receiver. Die werden sich von den dreien, wenn wir jetzt Waddle dazu nehmen, denke ich, am ehesten Ja'Marr Chase suchen. Wenn man einen Flanker braucht, wahrscheinlich Devonta Smith und einen Slot-Receiver, Jalen Waddle. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine feige Antwort, aber ich denke, das kommt bei einigen Teams hin. Und Chase ist halt, wenn ich mit ihm beginne, ist halt ein Spieler, der gar nicht mal so besonders groß ist. 6'1", 200, das sind jetzt normale Receiver-Größe, nichts Besonderes, aber der spielt halt unglaublich groß. Also ist am Catchpoint, also beim Ballfang ist der quasi nicht zu bezwingen. Der hat halt so subtile Momente, wie er seinen Körper stellt, wann er springt, hat starke Hände, kann sich so ein bisschen auf Routen lösen, ohne jetzt der allerdynamischste überhaupt zu sein. Das ist ein Punkt, der ihn extrem auszeichnet, dass er eigentlich, wenn der Ball in der Luft ist, ist es eigentlich schon zu spät. Und der andere Punkt, und das ist natürlich was viele Receiver lernen müssen, Release-Techniken. Also wenn sie da an der Anspiellinie stehen und der Spielzug losgeht und der Cornerback steht direkt gegenüber, dass man irgendwie variabel genug ist, seine Route laufen zu können, auch wenn die gestört wird. Da hat er halt große Vorteile, weil er schon sehr nuancierte Arm-Moves hat, um sich eben zum Beispiel von Press-Coverage zu befreien. Der Handeinsatz ist super, so kleinere Fußarbeitsmomente, der lässt sich halt nicht, was Cornerbacks ja versuchen, dass der Receiver die Route nicht laufen kann, sondern dass sie ihn so rerouten, dass sie ihn irgendwie so ein bisschen von der Route abbringen, weil natürlich das Timing auch mit dem Quarterback dann nicht mehr so stimmt und das ist gegen ihn halt eigentlich schwer möglich. Und daher glaube ich, das ist einfach ein Spieler, der wird relativ schnell produzieren können in der NFL, weil er halt schon einige Momente hat, die relativ weit sind. Da ist so ein bisschen die Frage, wird er mal dieser absolute Superstar, der dauernd für Big Plays sorgt? Aber ich glaube, das kann er werden, sonst wird man ihn auch nicht da oben sehen. Aber der Floor ist vor allem sehr, sehr hoch bei ihm.
Okay, danke schon mal für deine Einschätzung. Was mir aufgefallen ist oder auch die letzten Jahre schon aufgefallen ist, dass die Wide Receiver jetzt schon über Jahre wirklich eine starke Klasse hatten. Manchen Jahren nur in der Spitze, aber jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel natürlich sehr, sehr tief. Und ich finde, das hat man auch gemerkt an den Positionen, wo einzelne Wide Receiver dann gepickt wurden. Ich erinnere nur an Henry Ruggs letztes Jahr an 11 zu den Oakland Raiders, Jerry Jeudy an 15 zu den Denver Broncos, CeeDee Lamb an 17 zu den Dallas Cowboys. Ich sehe aber die Wide Receiver heuer nochmal deutlich höher. Also ich denke mal, dass ein, zwei mindestens in den Top 10 gehen. Siehst du es ähnlich?
Sehe ich ähnlich. Allerdings muss ich sagen, ich hatte es auch letztes Jahr so erwartet. Also ich finde, die sind über Gebühr gefallen, gerade was Jeudy und Lamb betrifft. Und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht passieren. Also da haben sich, da gab es dann andere Positionen, die vielleicht irgendwie größere Needs waren, aber eigentlich waren die Receiver auch letztes Jahr, also letztes Jahr hatten wir eine unglaublich starke Klasse und dieses Jahr ist sie mindestens genauso gut, ich würde sagen, noch besser. Von daher, ich glaube, dass mindestens, oder ich nehme es an, dass mindestens zwei der drei Receiver in diesem Top-10-Bereich gehen werden und einer fällt vielleicht ein bisschen, aber das ist natürlich, das hängt dann auch immer ein bisschen von Draft-Dynamiken ab. Wenn dann vielleicht doch die Cornerbacks zuerst gehen, dann fallen vielleicht ein, zwei Receiver mehr, als sie sollten. Das muss ja nicht immer was heißen. Es kann ja auch wirklich sein, dass viele Teams dann einen Receiver als zweite Option haben, aber eben noch einen Spieler drüber haben. Und das ist oben halt einfach so eng. Dann kann das passieren, ohne dass das besonders viel aussagen muss.
Und ich meine, in den Top 10 sind definitiv Teams da, die einen Need auf Wide Receiver haben. Also klar, ich würde mir sagen, an 6 die Miami Dolphins sind mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, werden die auf Wide Receiver gehen. Dann hat man natürlich noch zum Beispiel die Detroit Lions an 7 müsste es sein, gleich dahinter. Also da hat man zwei Teams. Und dann muss man natürlich auch sagen, dann kommen wir schon auf einen Spieler aus einer anderen Position Group, der vielleicht, oder ich würde sagen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, also wenn ich es so ein bisschen selber einschätzen könnte, höher geht wie der Wide Receiver. Und das ist nämlich Kyle Pitts, der Tight End von Florida. Für mich wohl einer der besten Spieler im ganzen NFL-Draft heuer. Siehst du es ähnlich? Kannst du dir auch vorstellen, dass er höher geht wie Ja'Marr Chase, Devonta Smith, Jalen Waddle?
Ich würde ihn höher picken. Das ist nichts gegen die drei Receiver. Also ich mag gerade Chase und Smith mag ich extrem gern. Waddle habe ich ein bisschen dahinter, aber wenn wir irgendwas gelernt haben in den letzten Jahren, ist das Speed Kills. Und das notfalls eben der Speed Receiver, das war letztes Jahr mit Ruggs so, das war im Jahr davor mit Hollywood Brown so. Vielleicht der etwas, selbst wenn er nicht ganz so fertig ist wie die nicht so speedy Receiver, trotzdem zuerst gezogen werden, weil man sich halt immer so eine Art Tyreek Hill erhofft. Und das ist einfach das zieht natürlich eine ganze Defense auseinander, da kann man auch drunter halt viel mehr machen, also wenn man einen so einen Monster-Speedster hat. Trotzdem, Kyle Pitts für mich, wenn ich jetzt mal Lawrence rausnehme, der beste Prospect im Draft. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Tight End gescoutet, den ich so weit oben hatte. Das ist einfach unglaublich, der ist riesig, der ist ein super Athlet, der ist extrem variabel einsetzbar, der hat halt Outside Receiver gespielt, der hat im Slot gespielt, der hat Inline als echter Tight End gespielt, super Route Runner, tolle Fußarbeit, super Beschleunigung und dann der Passfang ist halt krass, weil der einen wirklich absurd großen Catch-Radius hat. Der hat riesenlange Arme, große Pranken und kann wirklich hervorragend springen und hat auch eine tolle Körperkontrolle, wenn der Ball unterworfen ist. Es gibt ja auch viele, die dann irgendwie nur oben die Bälle pflücken können, aber wenn der ein bisschen unter der Hüfte ist, wird es schwierig. Das ist bei Pitts nicht so. Super sichere Hände, konnte von niemandem gestoppt werden. Also das haben ja wirklich verschiedenste Teams mit verschiedensten Strategien versucht. Die haben ihre großen Cornerbacks nach innen gestellt, um ihn zu decken. Die haben irgendwelche Safeties, die haben Doppeldeckung, Bracket Coverage. Hat nichts funktioniert. Und das in der SEC. Also das ist schon ein absolutes Ausnahmetalent. Und dazu kommt, was man bei einem so langen und ein bisschen schmal aussehenden oder auch schmal seienden Tight End gerne schätzt, der ist kein schlechter Blocker. Das ist nicht jemand, den man da gar nicht gebrauchen kann. Das ist kein reiner Receiver. Der wird natürlich größtenteils als Receiver eingesetzt, weil er da den größeren Gewinn hat. Aber der kann blocken. Das ist einfach ein, ja, nicht perfekter Prospect. Das ist niemand, aber der ist schon nah dran.
Muss er jetzt auch? Also meine Frage, die ich mir hier stelle, ist, Kyle Pitts sehe ich ganz ähnlich. Ich meine, ohne jetzt hier weiter in die zu groß als College-Football-Fan aufzutauchen, aber ich habe auch gesehen, was er mit gegnerischen Defenses anstellen kann, auch 1-gegen-1 natürlich gegen Cornerbacks, ist ja einfach eine Macht, aber auch selbst wenn Pitts nicht so ein guter Blocker wäre, wäre er dennoch deutlich besser, wie ich habe mir zum Beispiel Spieler ins Gedächtnis gerufen, die in den letzten Jahren auf Tight End wirklich hoch gehypt waren, wie ein O.J. Howard oder ein T.J. Hockenson, deiner Meinung nach?
Ja, das sind die beiden, die ich in den letzten Jahren am höchsten hatte. Genau die. Also Howard vor Hockenson, das waren meine beiden Top-Titans der letzten Jahre, aber er ist auf jeden Fall nochmal, also so viel mehr geht nicht, weil das auch für mich Top-10-Talente waren, aber ja. Er ist da drüber. Und zwar auch ein Stück drüber.
Okay. Ja, O.J. Howard hat natürlich bei den Tampa Bay Buccaneers leider nicht so funktioniert, wie es viele oft haben, nachdem er von Alabama zu den Buccaneers gegangen ist. Da haben ihn ja auch wahnsinnig viele eine große Karriere ja prognostiziert, was ich, ja, ich voll und ganz verstehen kann. Aber ich meine, das Tape von ihm und damals auch die Production bei Alabama war ja unfassbar. Also man muss,
zumindest
ich auch,
in den großen Momenten.
Ja.
Er war ja nicht immer so eingesetzt, aber in den großen Momenten, gerade im ersten Championship-Game gegen Clemson, da war er natürlich die entscheidende Figur.
Und da könnte man, Das wollen wir jetzt hier gar nicht tun, aber da könnte man dann auch natürlich diskutieren, wie groß der Einfluss der Tampa Bay Buccaneers auf seine, ja, ich sag mal, Entwicklung innerhalb der NFL war. Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt.
TJ Hockenson,
finde ich, macht es ganz gut bei den Lions. Da sind die Umstände natürlich auch nicht immer so optimal gewesen. Das darf man auch nicht vergessen, aber der kommt jetzt erst in sein drittes NFL-Jahr. Also der hat natürlich noch deutlichen Upside oder natürlich immer noch die Chance, sich weiter zu entwickeln, und er ist ja doch immer noch ein sehr, sehr guter Tight End.
Und das letzte Jahr war gar nicht so verkehrt.
Ja. Und mal schauen, wie es mit Jared Goff funktioniert. Also ich sehe zwar Stafford zwar immer noch als den besseren Quarterback, aber ich glaube, mit Goff und so viel Anspielstationen werden da jetzt auch nicht mehr da sein. Also natürlich habe ich ja darüber gesprochen, dass Wide Receiver need ist, aber sonst so viele Anspielstationen hat Jared Goff da gar nicht. Also ich denke, da wird Hockenson schon seine Receptions und seine Targets bekommen, auf jeden Fall.
So, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt auch Kyle Pitts und die Wide Receiver besprochen haben, gehen wir auch nochmal kurz in die Pause und kommen nach der Pause dann auf die Defensive Player zu sprechen, die besonders interessant sind heuer.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und dann herzlich willkommen zurück hier aus der Pause bei Interception der Football Talk. Wie schon bereits angekündigt, möchte ich jetzt nochmal über die Defensive Player sprechen und da natürlich auch in der Defensive Front anfangen, nämlich mit der Edge-Gruppe. Und in vielen Mock-Drafts sieht man Quiddy Pay als den höchstgerankten Edge-Defender. Siehst du es ähnlich, Jan? Auf welcher Nummer hast du ihn?
Nein, ich habe ihn in der Tat auf 3 von den Edge-Rushern. Quiddy Pay ist ein super interessanter Spieler, ein unfassbarer Freak als Athlet, aber hat für mich noch so ein bisschen das Problem, dass er technisch noch nicht so weit ist, dass er mit seiner Athletik noch nicht so, also dass die allein ihm zwar das ein oder andere, den ein oder anderen Rap gewonnen hat im College Football, aber das wird in der NFL nicht reichen. Der hat ein unfassbar hohes Potenzial, meiner Meinung nach das höchste von allen Edge-Rushern, aber bei dem habe ich noch ein paar mehr Fragezeichen. Der ist noch nicht so, glaube ich zumindest, dass er zu Beginn gleich dick produzieren kann.
Dann stellt sich für mich die Frage natürlich, wer auf 1 und 2 ist. Also ich wette, ist es mindestens ein Spieler von Miami dabei. Bin ich da richtig?
Das ist richtig. Meine 1 und auch zumindest ein bisschen deutlich ist Jalen Phillips. Okay. Man muss dazu sagen, ich scoute immer nur das Tape, also das heißt Verletzungsprobleme, also ich weiß, dass es sie gibt oder gesundheitliche Fragezeichen, aber ich bin kein Arzt, von daher versuche ich das eigentlich auszublenden, zumindest wenn ich nicht sehe, dass es deutlichen Einfluss hat, also wenn sich jetzt ein Spieler ein Kreuzband reißt und im nächsten Jahr dann nur noch halb so schnell ist, dann ist klar, dann muss man das berücksichtigen, aber bei Phillips ist es ja ein Problem, der hat halt mehrere Gehirnerschütterungen gehabt und seine Karriere zwischendurch schon beendet, hat sich dann nochmal umentschieden, ist zu Miami transferiert und hat da eine super Saison gespielt. Und der ist einfach, in das Tape habe ich mich total verknallt, weil der als Edge-Rusher extrem weit ist, was seine Pass-Rush-Moves angeht. Und das ist das, worauf ich am meisten achte, ob die nicht nur schnell sind oder beweglich, das ist er beides für seine Größe, sondern der kann halt einfach auf verschiedene Arten einen Tackle im 1 gegen 1 schlagen. Und zwar nicht nur dadurch, dass er irgendwie außen vorbeikommt, sondern hat wirklich super viele, auch schon sehr, sehr ausgearbeitete Moves, die er ansatzlos einsetzen kann, innen und außen. Der Tackle weiß halt nicht, wo er attackiert wird, wie er attackiert wird. Kein schlechter Run-Defender, hat einen super Einsatz und ist dazu eben auch noch so athletisch, dass er, das ist dieses berühmte Wort, was man in Scouting-Reports immer wieder liest, der Band, also quasi die Möglichkeit, sich also mit Balance quasi um den Tackle, wenn man außen rumkommt, in einem engen Bogen das zu tun. Wie ein Motorradfahrer in einer Kurve, dafür braucht man halt Balance, sonst liegst du gleich auf dem Boden. Und das hat er, also diese Flexibilität in den Knöcheln, in den Knien, dass er sich eben so schmal machen kann, da drumherum schießen kann, weil so kommt man eben am schnellsten zum Quarterback, wenn man nicht den längsten Weg nehmen muss. Ist innen gut, ist ein sehr guter Laufverteidiger auch, hat einen tollen Effort, also der ist für mich deutlich der talentierteste Quarterback, was rede ich schon, Defensive End dieser Draft-Klasse. Quarterback-Jäger, aber Quarterback wäre, also Jalen Phillips als Quarterback wäre auch interessant. Nein, da ist eben das Problem, dadurch, dass der diese extensive Verletzungshistorie hat, mit mehreren Gehirnerschütterungen, da weiß man halt nicht, kann die nächste dann die letzte sein vielleicht, ne? Dass er danach die Karriere beenden muss. Von daher ist das ein extrem heißes Eisen. Da müssen sich Teams gut überlegen, wie hoch sie den ziehen wollen. Ich kann hier natürlich leicht sagen, ich finde, das ist ein Top-10-Talent, aber ich sitze natürlich auch nicht in irgendeinem Front Office und muss nachher irgendwie meinen Kopf dafür hinhalten, dass der sich dann vielleicht doch schnell verletzt hat und gar nicht spielen kann. Aber rein auf dem Platz, fantastischer Spieler.
Ja, also ich finde, man merkt es doch oft, dass dann natürlich auch GMs und Teams wirklich sehr auf die Verletzungshistorie schauen oder allgemein auf den Gesundheitszustand eines Spielers. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Verletzung es ist. Also Gehirnerschütterungen natürlich dann mehrfach, das ist dann doch schon, finde ich, ein großer Konzern. Man hat es ja auch gesehen, finde ich, bei Maurice Hurst war es damals, finde ich, ein First-Round-Grade auf jeden Fall gegeben hätte oder auch das, was ich von Analysten gehört habe, der da doch ja sehr hoch war, aber dann aufgrund seiner, Herzmuskelentzündung oder aufgrund
seiner... Genau, das war ein Herzproblem. Ja. Das ist natürlich klar.
Ja.
Das ist natürlich was total krass ist. Und er ist ja, glaube ich, fünfte Runde, ne? War das
fünfte Runde? Genau, fünfte Runde zu den Raiders und spielte aber auch.
Ich war damals unter meinen Top 12, ich weiß nicht noch.
Ja, und das ist natürlich.
Soweit wird Jalen Phillips nicht fallen, glaube ich, aber es ist halt schwierig. Wir haben es da leichter, wir müssen uns nicht entscheiden.
Das stimmt. Und unser Job hängt nicht davon ab, wie wir uns entscheiden.
Genau.
Das ist natürlich auch noch berücksichtigen.
Wir können nachher sagen, hey, ich wusste es doch eh. Das ist das
Vorteil,
wenn man auf dem Sofa sitzt.
Und im Nachhinein weiß es eh wieder jeder besser. Also
das so.
Sieht man bei einigen, finde ich auch, wenn wir kurz einen Exkurs machen, bei Justin Herbert, wo ja auch ganz, ganz viele ihn, jetzt sage ich mal, nicht als den Quarterback in der NFL gesehen haben, der jetzt gezeigt hat, der war. Einige haben auch gesagt, ja, habe ich einfach falsch eingeschätzt, und andere haben es natürlich, ja, habe ich ja doch so gemeint, und es ist natürlich immer so ein Thema. Ich möchte ganz kurz vielleicht noch
einen Satz dazu, dass die besonders geschickt waren, ich bin übrigens schuldig, ich habe ihn in der Tat ein Stück niedriger eingeschätzt, aber ich stehe auch dazu, ich habe ihn falsch eingeschätzt, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, das lag ja nur an der Oregon Offense, weil die ihn so schlecht hat aussehen lassen. Und ich bin gar nicht schuld mit meiner Evaluation. Und das ist ein bisschen lazy, weil auch dort hat er schon den ein oder anderen sehr guten tiefen Pass gezeigt. Aber ich habe ihn in der Tat unterschätzt, gebe ich frank und frei zu.
Ich möchte ganz kurz noch auf einen zweiten Edge-Spieler von Miami eingehen, und zwar Gregory Rousseau, der ja auch die Saison heuer ausgesetzt hat. Wurde vor allem in frühen Mock-Drafts gemeinsam mit Quiddy Pay als der Top-Edge-Defender im Draft bezeichnet. Wo hast du ihn, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf?
Ich habe ihn ein Stück tiefer und nicht erst seit kurzem, sondern ich habe für ein Printmagazin vor etwas längerer Zeit schon Draft-Reports verfasst, und da wurde mir gesagt, naja, nimm doch drei Edge-Rusher und nimm doch den Russo dazu. Und dann habe ich den mir angeguckt und gesagt, nee, kann ich einen anderen nehmen? Dann habe ich in der Tat Phillips auf 1 genommen. Weil, also das ist ein großes Talent. Wir reden ja natürlich hier nur von den Top-Talenten. Nur es geht ja darum, wer relativ das Größere ist. Und Russo hat mir nicht so gefallen. Der ist halt ein riesen langer Defensive End mit langen Armen, riesigen Händen. Also der bringt ordentlich was mit von der Physis her. Aber der hat eine Monster-Saison gespielt 2019. Also wie gesagt, letztes Jahr, hast du ja gerade gesagt, hat er einen Opt-out gezogen und hat nicht gespielt. Aber in der Saison davor hat er 15,5 Sacks gehabt. Nur wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann waren halt ganz wenige dabei, wo er außen einen Offensive Tackle im 1 gegen 1 geschlagen hat. Sondern es waren ganz viele Inside-Moves, das waren ganz viele Stunts, wo er dann über innen kam oder wo er schon innen aufgestellt war. Was ihn ja durchaus attraktiv machen kann. Aber das ist niemand, der jetzt besonders technisch besonders weit ist. Den muss man halt erst ein bisschen entwickeln. Von daher, ich habe den in der Tat eine Ecke niedriger. Und meine 2, die wir vorhin auslassen haben, ist Azeez Ojulari von deinen Bulldogs. Russo, ja. Wie gesagt, bin ich nicht richtig mit warm geworden. Ich glaube, dass der einer werden kann, aber der braucht einen Moment. Das ist jemand, den muss man gerade technisch von den Pass-Rush-Moves, von den Armtechniken, von der Handarbeit, muss man dem noch ein bisschen was beibringen, damit er eben das Potenzial, was er zweifelsohne hat, der ist ja auch noch relativ jung, dass er das richtig ausschöpfen kann. Das ist, da glaube ich, braucht man noch ein bisschen. Von daher würde ich andere Edge-Rusher da höher ziehen.
Okay, danke. Also ich finde insgesamt, fehlt so dieser Top-Prospect, wie man ihn oft in Drafts davor hatte, wo dann wirklich ein Edge-Defender wirklich herausgestanden ist und einfach so die klare Nummer 1 war und irgendwie es auch wert war, in Top 5, in den Top 10 gepickt zu werden. Da sehe ich heuer irgendwie keinen so wirklich drin. Es hängt natürlich auch wieder von den Needs von den Teams ab, aber da bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob das ja so zustande kommen wird. Wie siehst du allgemein die Klasse? Also es gibt ja doch viele Spieler, die, sag ich mal, auf College-Level gut performt haben. Siehst du sie gut tief, oder sagst du, okay, es gibt einige Spieler und danach ist dann doch schon ein krasser Drop-off innerhalb vom Talent?
Du meinst jetzt nur auf die Edge-Rusher bezogen oder insgesamt?
Ja, genau, auf die Edge-Spiel.
Die Edge Rusher finde ich eigentlich, also da finde ich den zweiten Tag relativ spannend. Da gibt es eine ganze Menge Kandidaten, die für mich so ein gutes Second-Round-Value, also einen guten Wert darstellen, wenn man sie da zieht. Also da gibt es einen Peyton Turner, einen Joseph Osai. Jason Away ist so eine Wildcard von Penn State, weil das der größte Freak ist. Also jemand, der so schwer ist und eine 4-3 läuft, das gibt's einfach nicht. Das ist nicht denkbar. Der hat nur sehr wenig produziert. Also da haben wir dann das totale Projekt, nochmal mehr als bei Quiddy Pay oder bei Russo, dass wir bei Away müsste man halt komplett entwickeln, aber der bringt halt die athletisch einen Körper mit, den es so in der Form wahrscheinlich noch nicht gab. Nur wird sich das transferieren lassen, ist die Frage. Ronnie Perkins von Oklahoma ist ein guter Second-Round-Value. Osai habe ich genannt, Boogie Basham vielleicht. Also da gibt's eine ganze Menge. Joe Tryon. Ich finde diese Edge-Rusher-Klasse gar nicht so schlecht. Also die wurde, dadurch, dass sie eben nicht diesen Top-Prospect hat, für mich hat sie den, aber da stehe ich recht allein da. Die meisten sehen eben keinen Top-10, vielleicht sogar Top-15-Prospect. Aber die, ich finde die eigentlich dann auch gerade, wenn man sich mal am zweiten da umschaut, wo ja immer noch viele gute Talente da sind. Man muss das ja nicht auf den ersten Tag reduzieren. Zweite, dritte Runde und auch darüber hinaus. Also ich mag die in der Tiefe vor allem. Und das gibt andere Positionen, die jetzt vielleicht auch vorne gut besetzt sind, aber die nicht so tief sind. Also bei den Edge-Rushern kann man sich, glaube ich, noch auch am frühen dritten Tag gut mit ein paar netten Talenten bedienen.
Super. Jetzt kommen wir zur nächsten Position Class, der Cornerbacks. Wir haben ja schon bei Jalen Phillips darüber geredet, natürlich auch ein bisschen mit dem Injury-Background, der auch bei den Cornerbacks mit Caleb Farley, finde ich, Früchte trägt. Ich würde mal behaupten, als einer der besten Cornerback-Prospects zählt, aber jetzt aufgrund seiner Rückenverletzung doch deutlich am Fallen ist innerhalb von Draftboards. Möchtest du mir vielleicht einfach mal ganz kurz deine Top 3 Prospects einfach mal ganz kurz nennen, die du auf Cornerback hast?
Ja, die Top 3 sind relativ eng beieinander. Also meine Top 3 sind in der Tat Patrick Surtain an 1, Caleb Farley an 2, was aber fast austauschbar ist, und ein kurzes Stück dahinter J.C. Horn auf 3. Also das sind ja auch viele, die drei Top-Cornerbacks. Bei Farley, du hast es angesprochen, ist eben die Frage, wo nimmt man ihn, weil der eben diese Rückenprobleme hat. Jetzt das zweite Mal so eine kleine Operation da über sich gehen lassen musste. Und Rückenprobleme sind bei Cornerbacks eine ganz, ganz neuralgische Sache. Da sind einige, sind da nie wieder richtig auf die Beine gekommen oder beziehungsweise sind nie wieder so effektiv gewesen. Bei ihm scheint es jetzt angeblich, was man hört, sehr gut gelaufen zu sein. Aber das wird Teams abschrecken. Das ist überhaupt keine Frage.
Ja, also denke ich auch. Also man hat ihn oft wirklich so kurz oder an 10 zu den Cowboys zum Beispiel gesehen. Ja. Und natürlich ist jetzt ein Mock-Draft auch nicht immer so wahnsinnig aussagekräftig. Also wenn man es dann natürlich oft vergleicht, wie dann Teams wirklich picken, obwohl es dann natürlich auch Ausnahmen gibt. Also für mich einer der größten Schocker der letzten Jahre war immer noch Clelin Ferrell an 4 zu den Raiders, der wohl keinster Weise einer der besten Edge-Defender dieses Drafts damals war. Aber
ich hatte ihn gar nicht so niedrig. Ich hatte ihn in der Tat, glaube ich, ein 12 oder so. Von daher, ich fand ihn nicht so schlecht. Aber das war natürlich insgesamt in der Klasse ein bisschen fahrlässig, weil das war ja einfach die beste Edge- und D-Line-Klasse seit Ewigkeiten. Da fallen mir aber andere, also da fand ich Edmonds, zu den Steelers, also Safety Terrell Edmonds, das fand ich der krasseste What the Fuck-Pick. Aber das war natürlich Ende der ersten Runde, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Da gibt es natürlich den einen oder anderen seltsamen Pick. Aber
das stimmt. Und Edmonds mittlerweile, glaube ich, sogar schon wieder entlassen worden von den Steelers. Also der Pick hat dann wirklich nicht so funktioniert, wie man sich erhofft hat. Sein Bruder Farrell ja damals. Farrell kann man sogar argumentieren, oder will ich fast gar nicht argumentieren, will ich einfach so behaupten, dass Max Crosby, den sie ja im selben Jahr gezogen haben, der beste Edge-Defender für die Raiders
definitiv. Ist. Definitiv. Und alter Eastern Michigan Eagle aus meiner favorisierten kleinen Mac-Conference. Das ist ein Spieler, den ich da auch sehr mochte. Aber gut. Wir waren eigentlich bei
den Cornerbacks. Ja, genau, bei Farley und seiner Verletzung. Und ich, Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es manche Teams dann aufgrund des Talentes vielleicht auch ähnlich wie bei Philips dann auch in einer gewissen Weise ignorieren oder einfach hoffen, dass es dann ja funktionieren wird in der ja, sag ich mal, in der NFL. Was man auch des Öfteren hört, ist natürlich, dass, sag ich mal, in der Spitze, also die Top 10 Picks, Top 15 Picks, wahnsinnig viel Talent da ist. Also wir haben jetzt, um vielleicht mal kurz einen Ausschnitt zu nennen, ja, über Penei Sewell nicht geredet, über Rashawn Slater, beides Offensive Tackles, die wahnsinnig gut sind, gar nicht geredet, die aber auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut sind. Sewell vielleicht einer der besten Tackles der letzten Jahre, der in den Draft kommt. Aber auf der anderen Seite ist halt dann doch auch, finde ich, eine gewisse Drop-off dann schon innerhalb der ersten Runde da. Also vor allem Ende erste Runde sind dann ganz viele Kandidaten da, die dann doch ja Anfang zweite Runde, sogar Mitte zweite Runde auch erst gepickt werden könnten. Also hat man hier auch wieder die Möglichkeit, auf Reaches zu gehen oder vielleicht halt dann doch lieber den ja, verletzungsanfälligen oder mit einer Verletzungshistorie ja ausgezeichneten Spieler zu nehmen. Siehst du das ähnlich mit die, allgemein von der Klasse her, dass wirklich die Elite top ist, aber dahinter dann doch ja ein ziemlich starker Drop-off ist?
Also ein bisschen gibt es ja natürlich immer. Also man hat es ja, eigentlich selten, dass man das eine Runde voller Top-Prospects hat. Aber es ist, was ist dieses Jahr, was mich oder was für mich besonders auffällig ist, ist, dass man so ab Platz 20, 25 bis 40, 45 ein sehr breites Spektrum von Spielern hat, die eng beieinander sind. Die vielleicht nicht eben nicht die Elite-Prospects sind, darum würde ich auch nicht unbedingt von Reaches reden, sondern da wird es, die Boards werden sehr unterschiedlich sein. Also die Boards, was Teams irgendwie an 25, 26, 30, 34 picken, da, das kann sich sehr stark unterscheiden. Und da ist ein bisschen natürlich die Frage, da werden, glaube ich, einige Teams auf Downtrades aus sein, weil sie viele Spieler ähnlich gerankt haben und dann sagen, naja, wenn ich, was weiß ich, fünf Spieler ähnlich gerankt habe, kann ich auch ein paar Plätze zurückgehen. Irgendeiner von denen wird schon noch da sein. Oder halt zu sagen, naja, ich hole mir dann eben einen Caleb Farley oder einen Jalen Phillips, wenn die so weit fallen. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, das sind ja größtenteils Teams, die da hinten picken, die recht gut aufgestellt sind.
Ja.
Die brauchen vielleicht nicht ab den absoluten Impact-Player vom ersten Tag. Und da ist das Risiko ja vielleicht auch mal ein bisschen ausgeprägter, dass man sagt, naja, was weiß ich, so weit wird er, glaube ich, nicht fallen. Aber wenn wir jetzt die Buccaneers nehmen, die ihren ganzen Kader eigentlich zusammenbehalten haben, die könnten natürlich am ehesten so ein Risiko eingehen, weil der muss jetzt der muss nicht zwangsläufig eine große Rolle haben in der nächsten Saison. Also das gilt natürlich genauso für irgendwelche eher Boomer-Bust-Prospects, die halt vielleicht noch nicht so weit sind wie andere, einen niedrigen Floor haben, aber ein extrem hohes Potenzial. Wenn man den nicht unbedingt gleich als Starter braucht, kann man den ja dann ein bisschen ja, langsamer in Ruhe entwickeln. Von daher kann ich mir vorstellen, dass am Ende der ersten Runde ein bisschen mehr Risiko gegangen wird, sowohl was die Patienten angeht, sage ich mal, als auch was diejenigen angeht, die vielleicht hervorragende athletische Anlagen haben, aber dann so das Feintuning noch nicht. Also ja, Farley muss ja aber vorher gehen. Also ja, es sei denn, der hat so ein großes medizinisches Problem, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ja, habe überhaupt keine Ahnung davon, nicht mal ein bisschen. Aber der bringt dir gerade dadurch, der ist ja Receiver gewesen zunächst, ist dann ja erst umgeschult worden und die Fortschritte von Jahr zu Jahr sind so groß gewesen und dazu hat er halt einfach eine Athletik, die ein Patrick Surtain nicht hat. Der ist technisch extrem weit, ein super hoher Floor, aber Farley bringt dir halt nochmal, was Ballskills angeht, was Athletik angeht, nochmal eine Stufe mehr und das Risiko, irgendwer muss es eingehen. Ich meine, wie gesagt, kann natürlich schief gehen und dann sind alle sauer, klar, aber das ist ja Gott sei Dank nicht unsere Entscheidung.
Genau, und ich würde auch sagen, dass das Risiko ja auch immer ein bisschen mitkalkuliert wird und ja, wir haben jetzt genug über Caleb Farley und Jalen Phillips geredet und was für gute Spieler die sind. Zum Abschluss hätte ich noch eine kurze Frage an dich, Jan. Und zwar bist du gerade schon so ein bisschen auf die Boomer-Bust-Spieler eingegangen. Also einen habe ich so ein bisschen schon rausgehört mit einem gewissen Edge-Defender von Penn State. Hast du vielleicht noch zwei weitere, die du mir kurz nennen könntest zum Abschluss unseres heutigen Podcasts?
Tue ich mich immer schwer mit, weil letztlich hat man ja da eigentlich Spieler, Also ich benutze diesen Begriff nicht für jede Runde, weil letztlich, wenn du in der, sagst, irgendwie in der dritten Runde jemand ist Boomer Bust, ja natürlich, weil ich meine, ist ein Drittrundenspieler. In der fünften Runde wird es vollkommen absurd, weil natürlich die meisten Fünftrunden setzen sich nicht durch. Wie gesagt, man tut den Spielern ja ein bisschen Unrecht. Man muss halt eigentlich Spieler nehmen, die vielleicht eben schon vom
Character Issues,
Spielverständnis, von der Technik noch nicht so weit sind, aber eben diese athletischen Anlagen. Von daher Quiddipay und Jason Away sind schon, gerade Jason Away natürlich, sind da natürlich schon relativ gute Kandidaten. Ansonsten tue ich mich ein bisschen schwer. Man kann natürlich Trey Lance nennen, wenn man das dann bei den Quarterbacks machen will, weil der natürlich das größte Fragezeichen der Spieler da oben ist. Bei den Receivern würde ich mich auch wiederum sehr schwer tun, da jetzt jemanden direkt zu nennen, weil ja, ich meinte jetzt nicht unbedingt, also natürlich kann man sagen, jemand wie Rondale Moore ist ein Boomer-Bust-Prospect, weil der halt auch Verletzungsprobleme hat. Aber Verletzungsprobleme ist, finde ich, immer noch mal was anderes als jemand, den man noch stärker entwickeln muss. Von daher tue ich mich da in der ersten Runde dieses Jahr relativ schwer, noch welche zu nennen. Man kann Argumente für einige Spieler haben, dass die das etwas mehr sind. Aber so richtig viele haben wir davon nicht, weil die meisten haben ja doch ziemlich gut produziert, finde ich.
Ja, also mir fällt jetzt auf die Schnelle auch keiner ein. Ich muss auch gestehen, dass heuer bei mir leider die Analyse des Draftes nicht so tief ausfällt, wie es vielleicht die Jahre davor der Fall war. Möchte für unsere Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt noch ganz kurz erklären, warum hat der Jan Trey Lance genannt? Für alle, die sich mit Trey Lance noch nicht so sehr beschäftigt haben. Der spielte bei North Dakota State, das College, wo auch Carson Wentz ja College Football gespielt hat, ist eine ja zwar sehr erfolgreiche Uni, aber eher im Division II-Bereich, also auf einem, sage ich mal,
Beziehungsweise
spielerisch
FCS,
FCS, ja
also
genau,
eine Liga unter den Großen, wenn man so will.
genau. Und da ist, sage ich mal, das Niveau der Gegenspieler oder allgemein das Niveau natürlich ja nicht vergleichbar, vielleicht auch mit einem Alabama, um es einfach mal den ja Biggest Player im College Football zu nennen. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass er, glaube ich, insgesamt nur 8 Career Starts hatte, also das Sample Size nicht so wahnsinnig groß ist, aber einfach dort auch gezeigt hat, dass er ganz, ganz tolle Aspekte hat, die man in der NFL brauchen kann, dass er Defenses, finde ich, auch sehr gut liest und schon sehr eigenständig gearbeitet hat, viel auch an der Protection verändert hat. Zum Beispiel sind so ein paar Punkte, warum Trey Lance trotz, ja, sag ich mal, einiger anderen Umstände dennoch sehr, sehr hoch auf vielen Draftboards und wahrscheinlich auch im Draft gehen wird. Zum Abschluss sage ich dann mal vielen lieben Dank, Jan, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit mir bisschen über den Draft zu reden. Ich glaube, wir sind beide wahnsinnig gespannt, wie es dann wirklich sein wird. Ich denke, der ein oder andere Schocker könnte doch dabei sein. Also vor allem ab Pick Nummer 3, der wird für mich dann doch der entscheidende Pick sein, wie dann der weitere Verlauf ist. Also sollte es dann doch Mac Jones sein, dann kann ich mir vorstellen, dass entweder die Falcons, wie ich es ja schon mal gesagt habe, Justin Fields nehmen oder vielleicht auch runtertraden. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Und wie gesagt, möchte mir nochmal Danke sagen für deine Zeit, dass du ja hier so bereitwillig Auskunft gegeben hast über wahnsinnig viele interessante Spieler. Und folgt ihm gerne auf Twitter unter Gianni Vanzetti, lest seinen Blog, Triple Option Blog. Und ich glaube, ihr habt sogar was gestartet, oder? Zu den NFL-Tagen auf Twitch, oder? Bin ich da richtig?
Genau, also wir haben jetzt vorher noch die Sofa-Scouts, die ich zusammen mit Christian Schimmel mache, dass wir pro Woche eine Position etwas genauer vorstellen. Da wird's dann auch ein bisschen nerdiger, da wird auch über, wie soll ich sagen, Fußarbeit und Ähnliches geredet. Und dann machen wir zusammen mit Julian und Yannick vom Saturday Kick und dem Nikola, also von GFL TV, machen wir eine große Live-Coverage. Die haben wir die letzten Jahre immer über der Draft gemacht. Das läuft dieses Jahr ein bisschen anders, aber Da könnt ihr auch reinschauen und reinhören, wenn ihr wollt, wenn ihr eben aus irgendeinem Grund nicht die amerikanische Live-Coverage verfolgt. Was, sagen wir mal so, vor allem am zweiten und dann am dritten Tag den Vorteil hat, wir reden dann auch wirklich über die Prospects und nicht haben und vergeuden die Zeit nicht mit sehr vielen sinnlosen Interviews. Also von daher, Da kann man vielleicht dann mal reinschauen.
Also es ist wirklich empfohlen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe auch Urlaub. Also ich werde bis Donnerstag auf Freitag bis Pick 32 auf jeden Fall euch zuschauen. Und dann war es das für heute mit der Aufnahme. Folgt uns gerne auf Spotify oder anderen Podcast-Anbietern und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.